Stichwort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Podcast auf dem Markt. Braucht die Welt den? Peter und ich, wir sagen ganz klar.
Auf jeden Fall.
Unbedingt. Und zwar diesen Podcast. Peter, wäre ja vielleicht ganz nett, wenn wir den Leuten erstmal so kurz sagen würden, wer wir eigentlich sind. Soll ich dich mal ein bisschen vorstellen?
Wenn du das kannst.
Ja, eigentlich kennen wir uns ja gar nicht. Wir mögen uns aber. So, das ist ja auch da schon Grundvoraussetzung
für einen Podcast. Ich glaube, es kann auch gar nicht anders funktionieren, als dass man gemeinsame Hobbys hat und...
Das ist so der Podcast, ansonsten haben wir keine gemeinsamen Hobbys.
Ja. Wir essen gern, wir trinken gern, wir...
Wir haben tatsächlich auch gerade ein Säckchen im Glas.
Das ist diese Anfangsnervosität.
Das wird ja nicht so schlimm werden. Also Peter, du bist Anwalt für Medizinrecht und zwar auf Patientenseite und du machst das, glaube ich, auch schon länger als 2 Wochen.
Ich bin sogar Fachanwalt für Medizinrecht. Das ist noch was anderes als Anwalt für Medizinrecht.
Ist noch besser. Erzähl mal, wie lange bist du wirklich in diesem Beruf jetzt schon aktiv?
Also ich bin Anwalt seit 1996, sehr, sehr lange und mache eigentlich auch seitdem Arzthaftungsrecht. Mittlerweile seit vielen Jahren ausschließlich. Wenn ein Arzt einen Fehler macht, dann bin ich da und unterstütze die Patienten. Und wir vertreten ausschließlich Patienten, keine Ärzte, damit wir einfach auch glaubwürdiger bleiben. Mhm. Und versuchen, denen zu helfen, zu ihrem Recht zu kommen.
Jetzt wisst ihr schon, in welche Richtung dieser Podcast geht. Was kann ich?
Tanina ist ja, für die, die es nicht wissen, optisch wirklich gerade Berufsanfänger, aber in Wirklichkeit ist sie doch schon viele, viele Jahre als Radiomoderatorin tätig. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung und das macht es spannend für euch.
Also ich versuche natürlich, euch ein bisschen so durch diese Fälle zu führen. Ich bin aber auch da, die Fragen zu stellen, nämlich die Fragen, die ihr vielleicht dann auch habt. Ich versuche, die ansatzweise zu treffen. Also, um es nochmal ganz verständlich zusammenzufassen, Tatort Krankenhaus beschäftigt sich mit echten Fällen.
Ohne, und das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle auch zu sagen, ohne die Ärzte generell an den Pranger stellen zu wollen. Wir müssen uns klar machen, wir haben in Deutschland mit weltweit das beste medizinische System. Mhm. Wir haben mit die weltweit besten Ärzte. Und das ist jetzt kein Format, das irgendwie militant aufgestellt ist und sagt so, die Ärzte sind alle schlecht und die machen jenes und dieses permanent falsch. Nein, dem ist nicht so. Die meisten Behandlungen sind einfach gut und richtig und qualitativ hoch.
Aber Fehler passieren.
Das ist richtig.
Sollen wir einfach mal zu unserem ersten Fall heute kommen?
Sehr gerne.
Tatort Krankenhaus Nummer 1. Da geht es um Andrea. Andrea ist eine junge Frau, 29 Jahre alt. Sie arbeitet als Produktionshelferin in der Lebensmittelindustrie und sie mag ihren Job. Auch privat ist sie glücklich. Mit ihrem Freund hat sie sich in einer gemeinsamen Wohnung eingerichtet. Dann kommt der große Einschnitt in ihrem Leben. Und wenn Andrea heute gefragt wird, wie es ihr geht, dann antwortet sie meist mit »Es muss ja«. Und das, finde ich, ist ziemlich tapfer, wenn man sich ihr Leben, wie sie es jetzt führt, anschaut. Starke Kopfschmerzen sind ihr täglicher Begleiter, genau wie Schmerztabletten, die sie alle paar Stunden zu sich nimmt. Ihr linkes Gesichtsfeld ist ausgefallen und das bedeutet, in einem bestimmten Bereich kann sie Objekte nur verschwommen oder auch gar nicht erkennen. Sie selbst spricht auch von einem Flackern, das sie gelegentlich wahrnimmt und sie sehr beeinträchtigt. Auch ihr Gedächtnis habe gelitten, sagt sie. Sie habe manchmal Ausfälle, wie sie es nennt. Und die machen ihr Angst, dass sie sich zum Beispiel in solchen Momenten schneiden oder anderweitig verletzen könnte. Aber das Schlimmste für Andrea ist die Angst. Die Angst vor diesem Fremdkörper in ihrem Kopf. Das Gefühl, dass da noch etwas steckt. Etwas, das ein Arzt bei einer missglückten Operation in ihrem Kopf gelassen hat. Sehr spooky bis hierhin.
Ja, man wundert sich, was oftmals nach vielen Jahren im Körper eines Menschen noch wiedergefunden wird. Wir hatten mal einen sehr spannenden Fall. Da hatte der Mandant 17 Jahre, in Worten 17, 17 Jahre eine Schere im Bauchraum und er hatte immer wieder Probleme mit unterschiedlichsten Schmerzen und ist aber nie geröntgt worden, darum wurde die Schere nicht gefunden, erst nach 17 Jahren.
Ich hätte jetzt fast schon auf Flughafen getippt, dass es dann doch ordentlich piept im Bauch.
Ja, das da hätte man's ja habe ich ihn nicht gefragt, aber könnte ich mir vorstellen, dass das beim wirklich sehr sensiblen Metalldetektor...
Hallo, ich möchte nach Mallorca, ja, aber warum bringen Sie denn diese Schere mit?
Ja, gar nicht so abwegig, aber Wir waren schon erstaunt. Die war, glaube ich, über 12 Zentimeter groß. Und das ist schon gewaltig.
Ne? Gut, das ist natürlich Besteck aus dem OP-Raum. Also die rostet jetzt nicht. Das wäre ja nochmal ganz fatal gewesen.
Ich denke, es war keine private Schere einer Schwester oder eines Arztes, sondern wirklich eine, die zur Operation gehörte. Aber ja, das sind natürlich auch wieder Einzelfälle. Aber dass sich ein Tupfer oder ähnliches
Bauchtücher,
Material,
das ist doch der Klassiker, oder?
Genau, das Bauchtuch wiederfindet, das ist gar nicht so selten.
Bei Andrea ist es aber eine sehr seltene Sache. An einem Tag im Januar erleidet Andrea einen epileptischen Krampfanfall. Die Angst ist groß, die Panik ist groß. Andrea kommt sofort ins Krankenhaus und dort stellt man in ihrem Gehirn eine sogenannte AVM fest. Das sollte man kurz aufklären. Das ist eine angeborene Fehlbildung der Blutgefäße im Hirn. Und diese können eine Blutung im Gehirn verursachen oder auch nicht. Sie können Kopfschmerzen mit oder ohne Blutung im Gehirn verursachen. Andrea wird jedenfalls nicht stationär aufgenommen. Das passiert erst 2 Wochen später in einer Klinik für Neurochirurgie. Jetzt stocke ich gerade schon. Da hat jemand einen epileptischen Anfall. Man macht auch diese Diagnose. Warum wird die denn nicht aufgenommen? Ist das so, ach so, das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Wir wissen, was es ist. Jetzt gehen Sie erstmal nach Hause. Bin gerade ein bisschen geplättet.
Ja, nicht nur du, sondern bin ich auch, weil gerade in dem sensiblen Bereich des Hirnes, da muss man wirklich dem Ganzen schnell auf den Grund gehen. Was kann das sein? Und dann nicht jemanden nach Hause schicken und sagen, kommen Sie mal wieder, wenn Sie nicht mehr leben oder was Schlimmeres passiert ist. Ne? Also das ist für mich auch nicht verständlich, dass da nicht eine weitere Diagnostik betrieben worden ist, um zu klären, was liegt wirklich vor und was kann passieren.
Also wie gesagt, es ist ja eine Diagnose gestellt worden, dass ja die Fehlbildung der Blutgefäße im Hirn. Aber Andrea wird halt in diese Klinik für Neurochirurgie, mein Gott, irgendwann kann ich es auch mal aussprechen, weitergeleitet. Da wird Andrea auch komplett durchgecheckt und die Untersuchungen dort bestätigen die gestellte Diagnose. Jetzt gibt es verschiedene Behandlungsmethoden bei einer AVM. Andreas Arzt empfiehlt, die AVM mit einem Klebemittel zu verschließen. Andrea willigt da auch ein. Der OP-Termin steht. Sie hat verständlicherweise ein mulmiges Gefühl, wie man das natürlich vor einer Operation hat. Aber sie ist jung, sie ist fit und denkt sich, es soll wohl alles gut gehen. Und auch die Ärzte versichern ihr, dass das ein Eingriff ist. Der ist machbar. Ist das ein Routineeingriff, sowas?
Nein, es ist kein Routineeingriff. Gerade alles, was im Bereich des Hirnes stattfindet, ist im Grunde nie Routine. Zumindest was die Risiken und Gefahren anbelangt, die da lauern. Ne? Darum sollte es nie zur Routine werden. Es gibt natürlich Ärzte, die das sehr, sehr häufig machen. Bei denen ist es vielleicht ein Stück weit Routine. Aber die haben immer noch die Achtsamkeit. Ne? Weil gerade, wenn das Hirn verletzt ist, kann sich ja jeder vorstellen und weiß auch jeder, was das für Folgen haben kann.
Gut, mit der Wahl einer Fachklinik für Neurochirurgie hat sie ja schon mal ziemlich viel richtig gemacht,
ja,
würde ich
das
sagen.
Das ist richtig, ja.
Aber leider läuft es nicht so, wie es soll. Der Eingriff bringt nicht das erwünschte Resultat. Im Gegenteil, ihr Zustand verschlimmert sich. Es treten nach der OP Hirnblutungen auf. Andrea hat starke Kopfschmerzen und irgendwie nimmt sie ihre Umwelt nicht richtig wahr. Ein Augenarzt braucht nicht lange, um bei Andrea eine Sehstörung und einen halbseitigen Gesichtsfeldausfall festzustellen. Bei mir würden jetzt als Patient komplett die Alarmglocken schrillen. Also wenn mir ein Arzt sagt, das war jetzt noch nichts, da müssen wir nochmal operieren. Wie oft kommt denn sowas vor?
Ja, das kommt gar nicht so selten vor. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn irgendwas gespült werden muss? Im Bauchraum muss etwas gespült werden nach einer Sepsis. Das ist oftmals nicht mit einer Operation getan. Da kannst du 2, 3, 4... auch 20 und 30 und 40 Operationen, die Fälle hatten wir schon, kommen, dann wiederholt sich das Ganze.
Auch wenn
Ganze
man vorher
nochmal
vielleicht dachte, das könnte
genau,
in einer ähnlich
genau,
sein.
Ne? Dass man nicht alles erwischt, was da im Bauchraum kreucht und fleucht und dann muss man einfach wieder spülen. Oder jetzt, wenn man jetzt hier in dem Fall mit Klebemitteln, wir bleiben mal bei diesem untechnischen Begriff Klebemittel, arbeitet, ja, ist nie sichergestellt, dass man wirklich alles richtig abklebt und dementsprechend muss man vielleicht dann nochmal ran, ohne dass dem Arzt ein Vorwurf zu machen ist.
Und genauso geht es ja auch weiter. Es nutzt nichts. Es wird ein zweiter Behandlungstermin vereinbart. In diese Operation geht Andrea natürlich jetzt alles andere als unbeschwert. Und es passiert noch Schlimmeres. Der zweite Eingriff geht gründlich schief. Der Arzt versucht zum wiederholten Mal Blutgefäße über einen Katheter im Gehirn zu verkleben. Und dabei passiert es, der Katheter lässt sich nicht mehr rausziehen. Egal was der Arzt versucht, das Gerät steckt fest. Und bei dem Versuch, es aus Andreas Kopf zu ziehen, passiert etwas, das wirklich sehr selten vorkommt. Die Katheterspitze reißt ab. Und sie kann auch nicht entfernt werden. Andrea hat die Katheterspitze bis heute in ihrem Kopf. Der Arzt bricht die OP ab, ohne sie komplett durchführen zu können. Andrea wacht problemlos aus der Narkose auf, aber als sie später erfahren muss, was passiert ist, bricht sie komplett zusammen. So, und jetzt kommt ein Punkt, Peter, an dem mir auch schon wieder die Kinnlade runterkracht. Andrea wird aus dem Krankenhaus entlassen.
Ja, sie wird entlassen, weil die Metallspitze in einem so sensiblen Bereich liegt, dass das Risiko, dass man viel weitergehende Schäden verursacht bei der Entfernung der Katheterspitze, so hoch ist, dass man eher sagt, es ist nicht mehr operabel, es ist zu gefährlich. Das gilt ja auch, das hast du bestimmt schon mal gehört und auch die Zuhörer, bei manchen Hirntumoren, die nicht mehr operabel sind, weil die in einem Bereich liegen. Wenn man die entfernt, zerstört man so viel, dass man quasi das Wesen des Menschen komplett ändern würde und er nur noch ein Pflegefall oder ein Schwerstpflegefall wäre und dann nicht mehr operiert. Und hier lag die auch in einem Bereich, wo man nicht rangehen wollte, weil dann war das Sprachzentrum gefährdet. Es konnte zu halbseitigen, vollständigen Lähmungen kommen. Und darum sagt man, nee, das Risiko ist zu groß. Wir belassen die, wenn die keine weiteren größeren Beschwerden machen, dann lassen wir die drinne.
Also ich habe die Berichte ja gelesen, ich drücke mich jetzt mal komplett unmedizinisch aus, aber sinngemäß, das verwächst sich da, das ist dann drumherum quasi tot, das kann da bleiben und wir können die Risiken ja gar nicht genau abchecken. Einerseits, was passiert, wenn es drin bleibt, was es aber jetzt muss, wir können aber auch die Risiken nicht abchecken, wenn wir weiter dran gehen. Also beide Seiten sind jetzt nicht optimal.
Nein, und so eine abgebrochene Katheterspitze, das gilt eigentlich für viele Fremdkörper, können auch wandern im Körper. Mhm. Ja, also wir hatten schon Fälle, dann ist es durch den ganzen Arm in den Bauchraum gewandert hat wirklich eine lange Wegstrecke zurückgelegt und konnte dann später irgendwann entfernt werden. Oder manchmal sucht man auch Fremdkörper, wo sind sie denn?
Ja.
Ne, wir haben sie da eingesetzt und waren an ganz anderer Stelle. Also
sowas kann ja auch bis zum Herz wandern. Wir machen hier schon wieder so ein Horrorfass gerade auf. Hilfe!
Ja, aber die Fälle kommen einfach vor. Ne? Mhm. Und da muss man auch darüber sprechen. Da sind Risiken, die sich verwirklichen können. Ne? Auch wenn sie selten sind, kommen sie vor und wir wollen sie ja nur beschreiben und wir stellen ja nicht dar, dass das der Alltag ist,
ja,
dass das wichtig bei jeder Operation vorkommt, sondern ganz, ganz selten. Aber es kommt einfach vor und darum darf man es auch nicht verschweigen.
Ich glaube, viele stellen sich es gerade schon automatisch vor, wie würde es mir gehen, um Gottes Willen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich tatsächlich so einen Gegenstand noch in meinem Kopf hätte. Andrea steht auch verständlicherweise komplett unter Schock. Sie hat einfach Angst und das ist auch der größte Vorwurf, den sie dem behandelnden Arzt macht. Er habe sie über dieses Risiko nicht aufgeklärt, dass sowas eben passieren kann. Sie sagt, es seien ihr außerdem auch keine medizinischen Alternativen angeboten worden. In dem Fall und mit dem möglichen Risiko im Hinterkopf hätte sie den Eingriff vielleicht gar nicht machen lassen oder noch eine andere Spezialklinik aufgesucht. Ja, Peter, was ist das jetzt? Was kann man da machen? Ist Andreas schlimmer OP-Verlauf, dieses Abreißen der Katheterspitze, ein Unfall, höhere Macht oder muss sich da der Arzt verantworten?
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also das Gericht, was wir in erster Instanz angerufen haben, das Landgericht, hat das so gesehen, dass sich das schicksalhaft ein Risiko verwirklicht hat, nämlich das Abbrechen dieser Spitze. Da konnte der Arzt nichts für und auch der Hersteller, der bestes Material geliefert hat, konnte auch nichts dafür. Das hat das Landgericht so gesehen, dass dem Arzt nichts anzulasten ist. Und dann ging es aber ja weiter. Wir haben gesagt, nee, das kann nicht sein. Sie hätte zumindest darüber aufgeklärt werden müssen, dass es dazu kommen kann, gerade in diesem sensiblen Bereich. Und das hat im Endeffekt auch das Oberlandesgericht, das wir in zweiter Instanz angerufen haben. Also angerufen heißt nicht, dass wir zum Telefonhörer greifen und anrufen, sondern das ist so der Fachbegriff, wenn man eine Berufung einlegt oder ein Rechtsmittel einlegt in dem Fall. Mhm. Und dann sagt man angerufen. Und ja, das OLG hat das anders gesehen und hat einen Vergleichsvorschlag gemacht und Letztendlich haben wir uns darauf verständigt. Andrea hat einen Schadensersatzbetrag von 150.000 Euro erhalten. Mhm. Und das halte ich auch für gerechtfertigt. Vergleich, muss man wissen, ist immer ein Kompromiss, ist ein gegenseitiges Nachgeben. Ne? Wir hatten uns mehr vorgestellt, die Gegenseite wollte gar nichts zahlen. Gerade weil sie die erste Instanz gewonnen hatten, waren sie natürlich mit breiter Brust und frohen Mutes in die zweite Instanz mit uns gegangen. Aber letztendlich haben die dann auch eingewilligt und es kam zu dieser Zahlung. Aber nach wie vor ist die abgebrochene Katheterspitze im Hirn von Andrea. Soviel ich weiß, wir hatten jetzt natürlich geraume Zeit keinen Kontakt mehr, wandert sie nicht. Es hat ihre Position gefunden, wo sie keinen größeren Schaden, kleinere schon, aber keinen größeren Schaden anrichtet und kann da erstmal verbleiben. Sie kann weiterhin nicht operativ entfernt werden.
Also Andrea hat sich auf jeden Fall nochmal geäußert, wie es ihr aktuell geht. Da können wir ja nochmal kurz nachschauen. Ihren gesundheitlichen Zustand haben wir eingangs erwähnt. Sie hat nach wie vor diese Ausfälle, wie sie es nennt. Der Gesichtsfeldausfall kommt auch nach wie vor dazu. Es hat sich auch nicht gebessert. Und dann ist natürlich bei ihr auch noch der psychische Faktor ganz hoch. Sie stand lange unter Schock bei dem Gedanken, dass eben diese Katheterspitze nach wie vor in ihrem Körper, in ihrem Kopf steckt und sie rauszuholen jede Menge Risiken birgt. Dadurch hat sie extreme Zukunftsängste, begleitet von auch ständigen Albträumen, und konkrete Folgen sind ja auch nicht absehbar. Ein Jahr nach diesem missglückten Eingriff erlitt Andrea weitere Krampfanfälle und sie hat Angst vor einer erneuten Gehirnblutung, Lähmungserscheinungen oder sogar einen Hirnschlag. Ich glaube, dann gehen die Gedanken mit einem, die galoppieren dann so davon, dass man in ständiger Angst lebt. Und diese Ängste, die ihr bisher auch kein Arzt nehmen konnte, lassen sie in ihrem Leben quasi auf die Bremse treten. Also Andrea traut sich keinerlei Anstrengungen zu, wie zum Beispiel Sport, Flugreisen, mag sie auch nicht machen. Und Peter, ich glaube, sie arbeitet auch nach wie vor nicht.
Als ich zuletzt mit ihr gesprochen habe, hat sie noch nicht wieder gearbeitet. Ob sich das zwischenzeitlich wieder geändert hat, weiß ich nicht, aber ich denke, sie wird nach wie vor, ja, wünschen würde ich sie ja auch, aber nach wie vor wird sie wahrscheinlich nicht arbeiten. Aber sie teilt das Schicksal eigentlich vieler Menschen, die mit einer ständigen Angst leben müssen. Gerade wenn man jetzt Krebspatient gewesen ist, eigentlich den Krebs besiegt hat, hat man trotzdem immer im Hinterkopf, das kann vielleicht wiederkommen, Rezidiv kann sich wieder einstellen, oder man hat einen Fremdkörper im Körper oder auch hat ein Aneurysma.
Oh, die Vorstellung finde ich auch so.
Wo man
so
Sorge hat, das kann irgendwann mal platzen und dann hat es die entsprechenden Folgen, je nachdem, wo es liegt, ob im Hirn oder im Bauch oder wo auch immer. Und das ist auch ein großes Risiko und auch so eine tickende Zeitbombe. Und Aneurysmen, also die Ausstülpung von Gefäßen, werden oftmals nur zufällig entdeckt. Und das ist auch, und wenn man es dann weiß, dass man es hat, ist das auch ein Risiko, mit dem man leben muss, weil es auch nicht immer operabel ist und manchmal noch nicht die entsprechende Größe hat, um es zu operieren. Also das sind so Dinge, die Psyche doch sehr, sehr angreifen.
Da kann therapeutische Begleitung auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Sache sein.
Ja, wir sind auch als Anwälte im Arzthaftungsrecht auf Patientenseite ein Stück weit auch Seelentröster, auch wenn wir nicht entsprechend ausgebildet sind, aber schon jetzt durch meine jahrzehntelange Erfahrung doch das schon sehr, sehr viel erfahren hat und auch Hilfestellungen geben kann, auch in dem Bereich.
Mhm. Nicht wie Fachleute,
ne, das will ich sagen, aber es ist schon reichhaltiger Erfahrungsschatz und ja, das gehört einfach mit dazu. Aber das mache ich gerne, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, weil es ist nicht allein das Rechtliche, was die Patienten da bedrückt. Und da müssen wir offen sein und über den Tellerrand auch mal hinausdenken.
Das merkt man auch, wenn man sich eben mit dir über die Fälle unterhält. Jetzt wurde ja ganz klar, dass du da auch Kontakt hattest. Ne? Für dich sind das nicht nur, ich weiß jetzt noch die Zahlen, die Fakten, ich weiß, was wir hinterher vor Gericht rausgekriegt haben, Vergleich oder nicht Vergleich, sondern du weißt ja über die Patienten, jetzt in Anführungsstrichen, weißt du ja ganz viel. Also die bleiben schon alle auch irgendwie menschlich bei dir hängen.
Nicht alle, das geht gar nicht, dafür haben wir viel zu viele. Ne? Aber es bleiben schon einige Fälle in Erinnerung, gerade wenn Kinder geschädigt sind, ne, das nimmt man einfach immer mit. Ne? Oder wenn es zu Todesfällen kommt oder zu Schwerstpflegefällen, wo Menschen wirklich von heute auf morgen aus dem Leben gerissen werden, das bleibt schon im Kopf.
Ich habe noch eine ganz persönliche Frage zu der Andrea an dich. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Also ich kann das nachvollziehen, welche Ängste sie da hat und dass man gucken muss, dass man jeden Tag im Leben aber auch wirklich nochmal normal lebt. Ne? Und dieses Geld, was sie jetzt bekommen hat, 150.000 Euro im Vergleich. Kannst du dich noch daran erinnern, also was ihr das gegeben hat? War sie, also ist da eine große Last von ihr abgefallen? Hat sie gesagt, dann habe ich das? Oder war das bei ihr eher so, ja Gott, macht mich jetzt nicht gesund oder verbessert meinen Nein. Zustand nicht? Also so mit welchem Gefühl hat sie das aufgenommen und angenommen?
Das Geld macht den Patienten nie gesund, ne? Aber es erleichtert schon die Lebensführung. Man kann sich vielleicht die ein oder andere Behandlung mehr leisten, die die Krankenkasse nicht übernimmt, dass man die privat bezahlt. Ne? Man kann sich sein Umfeld erleichtern und verbessern, ne? Wenn man auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Das war jetzt Andrea nicht, aber in anderen Fällen, ne, dass man sein Haus umbaut, ne, behindertengerecht macht, all sowas. Ne? Es gibt schon Erleichterungen in dem Bereich. Ne? Man kann nicht mehr arbeiten und hat dann vielleicht einen Geldersatz dafür. Das hilft schon, aber wie ich eigentlich immer wieder sage und was einfach auch zutreffend ist, ist, dass Patienten nie Geld für Gesundheit nehmen würden, ne, sondern immer lieber die Gesundheit hätten und nicht mit den Ängsten wie jetzt Andrea leben müssten. Und ja, sie war, soweit ich mich noch erinnere, sehr froh, dass noch ein Vergleich geschlossen worden ist, weil wir gerade die erste Instanz ja verloren hatten. Sie war bei null, sie hatte den Schaden, wo das Gericht gesagt hat, der Arzt hat nichts falsch gemacht. Und jetzt hat sie in zweiter Instanz nicht das bekommen, was wir eingeklagt haben, aber schon ein Stück weit einen Betrag, mit dem sie dann auch ihre Situation verbessern konnte.
Peterle, ich finde das so hochgradig spannend. Ich freue mich richtig, dass du mich gefragt hast, ob wir diesen Podcast machen können. Ich hoffe, euch geht das auch so. Und ihr habt wahrscheinlich auch, wie ich, den Eindruck, in diesem Mann stecken noch so unfassbar viele Geschichten. Und über genau die wollen wir ja sprechen in Tatort Krankenhaus. Da machen wir weiter. Da wird es eine zweite Folge geben. Und mit Sicherheit auch eine dritte, also eine erste Staffel, bieten wir auf jeden Fall an. Und wir freuen uns beide sehr über Feedback. Ihr findet uns, also Tatort Krankenhaus, auf Instagram, Facebook. Bei TikTok findet ihr uns. Ihr könnt uns gerne auch ganz klassisch eine Mail schicken an info@tatort-krankenhaus.de. Lasst hören, wie euch unsere erste Folge gefallen hat, ob ihr mehr wollt. Und wenn ihr nicht mehr wollt, machen wir trotzdem weiter, oder?
Das machen wir auf jeden Fall. Und lasst mich vielleicht zum Schluss noch eins sagen. Wenn wir so eine gewisse humoreske Note, sage ich mal so ein bisschen im Anwaltsdeutsch, reinbringen, dann ist das nicht, weil wir uns lustig machen über die Fälle. Wir wissen schon, was da oft für Schicksale hinterstehen, sondern das dient einfach ein Stück weit, um das Format auch dem Einzelnen näher zu bringen, verständlich zu machen. Das ist nicht alles hochwissenschaftlich, was wir hier von uns geben. Das soll es auch gar nicht sein.
Nee.
Und ne, wir wollen verständlich bleiben. Und wenn es nicht verständlich genug gewesen ist, lasst uns das wissen.
Gerne.
Dann versuchen wir uns zu verbessern. Zumindest sind wir lernwillig. Ob wir lernfähig sind, das weiß ich jetzt
das
nicht.
Das hört man vielleicht in Folge 2 oder 3. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.